dass Sie sich hier die Zeit genommen haben. Wir wollen uns heute über Bäume unterhalten und Sie haben hier ein ganz spannendes Buch geschrieben, Der Geist der Bäume. Das ist zwar nicht, wie wir irrtümlich gesagt haben, das Buch, das auch auf der Spiegel-Bestsellerliste über Bäume ist, aber es ist interessant, wie wir im Vorgespräch auch gesagt haben, dass es offensichtlich momentan ein Phänomen ist, dass Bäume ins Gespräch kommen. Darf ich als Eingangsfrage Sie einfach einmal fragen, warum denken Sie, ist das so? Warum kommen jetzt auf einmal Bäume ins Gespräch? Warum interessieren sich Leute auf einmal für Bücher über Bäume? Was ist das Phänomen?
Ich denke, vielleicht möchte ich vorweg sagen, ich habe ja 20 Jahre vorwiegend in Britannien gelebt und habe dadurch auch immer diesen gewissen Ländervergleich, Deutschland von innerhalb, von außerhalb, Großbritannien von innerhalb, von außerhalb. Und ich komme jetzt zurück in ein Land, Deutschland, mein Heimatland, das ja eine große, breite Wandlung macht Richtung Grün. Zum grünen Denken auf vielen Ebenen und Gesundheit und Wellness und all diese Dinge. Und es geht also, da ist ein großes Zurück zur Natur irgendwie an den Himmel geschrieben. Und Bäume sind immer, wie auch für mich in meiner persönlichen Geschichte, Bäume sind ein ganz besonderes, gutes Symbol, ein besonders kraftvolles, klares Symbol für die Natur an sich.
Jetzt sind Bäume sicher ein Symbol für Natur, aber in der Regel hat man zu Bäumen doch, man geht in den Wald oder man hat Bäume im Garten oder sieht Bäume in den Parkanlagen. Mhm. Jetzt gehen aber Bücher wie Ihr Buch hier doch um einiges weiter und sagen, Bäume haben eigentlich eine wichtige Beziehung mit Menschen, die tiefer geht, die mehr ist als einfach nur das Wohlfühlen mit Bäumen. Was hat das auf sich mit dieser Beziehung zwischen Menschen und Bäumen?
Ja, so viel. Ich habe eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, wenn ich nicht unter Bäumen selbst saß, dann in Bibliotheken, um die Kulturgeschichte von Bäumen zu erforschen. Und da fand ich so viel Faszinierendes. Viele Zeichen von Liebe, von Fürsorge, von Hingabe und Verständnis einer anderen Lebensform. Und das Schöne, vielleicht das Schönste an der Beziehung von Baum und Mensch, wurde mir in Apulien klar, in Italien, bei diesen uralten Olivenbäumen. Da waren diese glücklichen uralten Bäume und die strahlten so viel Wohlgefühl aus und sagten mir, so ist das, wenn sich die Menschheit um einen kümmert, Jahrhundert für Jahrhundert, Generation für Generation. Und da wurde mir klar, noch klarer, was ich schon vorgedacht hatte, nämlich, dass der Mensch ohne die einzige Tierart ist, die nicht nur zum Baum geht, um dort zu knabbern an den Blättern oder ein Nest zu bauen, sondern der Mensch ist fähig, andere Lebensformen, Tiere oder eben Pflanzen, aufzuziehen, als wären es ihre eigenen Kinder. Und diese Art von Fürsorge, von fürsorglichem Bewusstsein ist, denke ich, genau der Impuls, den die Menschheit bringen soll auf diesem Planeten.
Das ist spannend. Jetzt sprechen Sie einerseits von dem fürsorglichen Bewusstsein, das wir eben anderen Lebewesen gegenüber bringen können und sollen. Und vielleicht ist ein Olivenhain wirklich hier auch ein wunderschönes Beispiel dafür, weil jeder, der in Griechenland, Spanien oder Italien Olivenhaine, vor allem alte Olivenhaine gesehen hat, der sieht dort ja auch eine symbiotische Beziehung zwischen Menschen und dieser Lebensform Baum. Jetzt haben Sie allerdings etwas gesagt, wo ich schon gern nachfragen möchte, weil Sie haben das so angesprochen, dass die Bäume dieses Wohlwollen auch wohlwollend aufnehmen. Da sprechen Sie einem Baum ja doch sehr viel zu. Haben Sie das jetzt übertragen gemeint oder meinen Sie das direkt, dass die Olivenbäume hier dieses jahrhundertelange sich um sie kümmern und sie auch sozusagen als Kinder hier kultivieren, dass da sozusagen von den Bäumen wirklich was zurückkommt?
Ich meine das in beider Hinsicht. Also mein Kopf, mein Verstand hadert damit seit Jahren, wie das denn nun ist mit dem Bewusstsein von Bäumen. Auch mein Buch Der Geist der Bäume heißt ja nicht bewusst Die Geister der Bäume, sondern da ist schon erstmal die Metapher gemeint. Und dennoch spreche ich auch über Naturwesen, weil ich einfach ganzheitlich über jeden Aspekt sprechen will von Bäumen. Und unsere Gesellschaft hat halt verschiedene Scheuklappen entwickelt über die letzten Jahrhunderte, die wir immer noch nicht abgestreift haben. Wir haben kaum ein Vokabular für feine innere Erfahrungen, die jetzt auf der übersinnlichen Ebene gemacht werden. Wir können ja wohin, wir spüren meinetwegen, wir kommen in einen Raum, wo Menschen sind und spüren sofort, oh, hier ist dicke Luft, hier hat es gerade einen Streit gegeben. Oder wir kommen rein und spüren sofort die gute Atmosphäre, noch bevor wir ein Gesicht gesehen haben oder ein Wort gehört. Und auf gleiche Weise komme ich zu einem Wald und spüre, hier stimmt was nicht oder hier ist alles glücklich. Was da wirklich passiert, um jetzt zu diesem Gedanken oder dieser Empfindung zu kommen, habe ich auch keine Ahnung. Auf der anderen Seite habe ich in Meditation und Kontemplation schon Erfahrungen auch gemacht, wo ich den Eindruck hatte, dass zumindest alte, uralte Bäume auch ein gewisses Bewusstsein entwickeln können und das mit einem kommuniziert. Ob das nun wirklich objektiv ist, im messbaren Sinne sowieso nicht. Ob das objektiv ist, weiß ich auch nicht. Aber es wird, weil es subjektiv eine Erfahrung ist, kann es sehr wichtig sein für das individuelle Leben. Also in dem Fall mich. Das heißt, solche Erlebnisse sind es, die uns eigentlich näher an die Natur heranführen. Ich möchte das mal mit einem etwas einfacheren Beispiel veranschaulichen. Immer wenn ich tote Tiere auf der Straße sehe, denke ich, ich möchte anhalten und diesen Wesen, der einen letzten Respekt zollen, indem ich es von der Straße auf die Seite lege. Und damit die Krähen nicht immer auffliegen müssen bei ihrer Speise, wenn das nächste Auto kommt. Aber das kann man natürlich fast nie machen aus Verkehrssicherheitsgründen. Einmal war ich in Wales auf einer einsamen Landstraße und da lag dieser junge tote Fuchs. Und ich denke, endlich kann ich mal anhalten und das tun, was ich schon immer tun wollte. Ich lege also diesen Fuchskörper behutsam an den Wegrand und in dem Moment, wo ich ihn auf Händen trage, überkommt mich eine unglaubliche Traurigkeit. Die Tränen kommen mir und ich spüre nur, das ist eine andere Traurigkeit. Das ist keine Fred Hagenäder Traurigkeit hier, aber das ist etwas ganz anderes, das nichts mit meiner psychologischen Geschichte zu tun hat, mit meiner Persönlichkeit oder irgendwas. Es war wirklich wie die Urkraft, die Lebenskraft eines jungen Lebewesens, das jetzt dieses Leben nicht leben konnte und verloren hatte. So fühlte sich das an. Und ich legte ihn dann also an den Wegrand, steige ins Auto, fahre los. In dem Moment, wo mein Wagen anrollt, kommt eine riesengroße Eule, erhebt sich aus dem Baum nebenan und fliegt genauso ganz parallel symmetrisch über meine Windschutzscheibe hinweg. Und das war für mich hundertprozentig klar. Dies ist ein Gruß dieses Tales, der Natur im Ganzen, die mir hier was zurückgibt, was ich habe mich gerade engagiert in einer wirklichen Begegnung mit dem Nichtmenschlichen und sofort kommt was zurück. Und das erfüllt mein Herz mit Freude und Glück. Und so fahre ich weiter und den Rest des Tages bin ich selig. Und sowas vergisst man nie. Und diese Art, das sind Erlebnisse, die wir uns zu wenig gestatten, über die wir kaum zu reden wagen, weil es ist ja Tamtam und Hokuspokus und was auch immer. Wir hoffen da nicht auf großes Verständnis bei den Mitmenschen. Aber das sind gerade die Erlebnisse, die wir brauchen, um uns zu einer ökologischen Gesellschaft zu entwickeln, die sich wirklich kümmert um das nichtmenschliche Leben und die Liebe auch spürt und zulässt. Ich darf das ja auch mit den Haustieren, warum nicht mit wilden Tieren oder Bäumen?
Jetzt ist das natürlich für Haustiere etwas, wo ihnen wahrscheinlich kaum jemand widersprechen wird. Also jeder, der Beziehungen zu Hunden oder Katzen hat, wird das nachvollziehen können. Auch zu Wildtieren ist das, ich sag mal, noch eher nachvollziehbar. Wenn es jetzt aber an Pflanzen und an Bäume geht, da haben Sie ja auch selbst angemerkt, da wird wahrscheinlich eher so eine gewisse Skepsis in den Raum kommen. Und trotzdem, ja. Sie haben ja angesprochen, wie Sie jetzt von England, Britannien zurück nach Deutschland kommen, dass Sie sich auch bewusst geworden sind, dass da hier auch ein kultureller Wandel in den letzten Jahren stark eingetreten ist. Und das hat, würde ich mal so vermuten, auch mit einem Bewusstseinswandel zu tun, dass wir gegenüber der Natur beziehungsfähig sind. Das habe ich ja auch jetzt in Ihren Worten mitgehört. Das
heißt, ja, sehr schönes Wort.
Wenn ich zum Beispiel in den Wald gehe oder einfach auch mit Bäume sehe, egal ob das jetzt ein Baum auf einer Landstraße ist oder ein Baum in einem Park oder im Wald, das ist ja etwas völlig Unterschiedliches, ob ich in welcher Form auch immer wahrnehmen oder zumindest meine wahrzunehmen, dass ich mit dem Baum, mit dem Wald in Beziehung sein kann. Mhm. Das ist etwas, was in sich schon eigentümlich erscheint, weil im Prinzip zum Ding eine Beziehung zu haben, ist das nicht eine reine Projektion. Und trotzdem, so habe ich auch Ihr Buch verstanden, ist das etwas, das eigentlich auch altes Kulturgut in unserer Menschheitsgeschichte ist, dass Bäume, so wie andere Pflanzen, beziehungsfähig sind. Mhm. Stellt das nicht sozusagen auch unsere ganze moderne Beziehung oder besser gesagt Beziehungslosigkeit zur Natur, aber auch zum Planeten Erde als Ganzes, auf dem wollen wir auch heute noch zu sprechen kommen, in Frage, dass da etwas vielleicht wieder in den Blick kommen muss, was uns vielleicht auch einen tieferen Einblick gibt, wer wir als Menschen sind und welche tiefen Schichten wir als Menschen haben, wenn man wirklich mal nachspürt, nachschaut, dass wir mit all dem eigentlich wirklich in Beziehung sein können.
Ja, genau, also ich denke, es ist ein wunderbarer Weg, offen zu sein für Begegnungen mit Menschen und mit Nichtmenschen. Und das kann ganz viele verschiedene Formen annehmen. Und wenn wir uns so Scheuklappen verlieren, kann das viel passieren. Natürlich gibt es auch jetzt gerade bei Pflanzen dann eben diese Grauzone. Wir wissen nicht, was da wirklich passiert und wie viel Projektionen ist und Einbildung und Wunschdenken. Natürlich würden wir alle gerne Ents treffen. Ich meine die Ents aus Tolkiens Herrn der Ringe, die sprechend, redend rumlaufen und so weiter. Dieses Urbild vom Großvater Baum, sowas, das ist ja seit von uns in die Wiege gelegt, wahrscheinlich mit Märchen nicht aus, aber da belässt man es dann auch in der Märchenecke. Also es ist schon wichtig, da vorsichtig zu sein mit und auf eigene Projektion und zu achten. Aber letztendlich geht es ja darum, unser Ego zu überwinden. Und wenn wir stille werden, dann fangen Dinge an, dann fängt das Leben an. Und da kommt man auf jeden Fall reich beschenkt zurück mit Erkenntnissen, die dann irgendwo auch sicher sind. Ich möchte ein Beispiel geben, auch dafür, wie man die eigenen Erfahrungen und Betrachtungen über die Natur, mit der Natur und in der Natur, wie man die auch dann abgleichen kann. Zum Beispiel eben dadurch, dass in der Kulturgeschichte gewisser unserer einheimischen Baumarten, sage ich jetzt, so viele Parallelen auftauchen. Als Beispiel möchte ich mal den Weißdorn anführen. Da gibt es verschiedene Brauchtümer, vor allem aus dem Süden Englands. Diese wurden so aufgeschrieben im 18., 19. Jahrhundert, dass als Frühjahrsritual zum Beispiel die Bauern ihre Schafe oder auch die Kinder durch die Weißdornhecken trieben. Also da geht er, kraxelt da mal durch, Junge. Als Segen, als Frühjahrssegen für Schutz und Reinheit. Oder auch Erwachsene haben das gemacht, um die Sünden abzuzwicken, so wie das die Dornen des Weißdorn auch den Schafen das Fell rupfen, wenn Schafe da durchkrabbeln. So, das ist also, kann man schulterzuckend so hinnehmen, naja, sowas gibt es halt heute nicht mehr, heute fahren da nur Traktoren rum. Aber dann stößt man darauf, dass genauso ein Text für ein Ritual dieser Art kommt, wird von den Hethitern überliefert. Das waren die Ureinwohner der Türkei, beziehungsweise Anatoliens. Und der ist aber nicht aus dem 18. Jahrhundert nach Christus, sondern von 1800 vor Christus. Das heißt, es sind zwei völlig verschiedene Kulturkreise und über 3000 Jahre dazwischen. Außerdem war die hethitische Kultur verschollen für Jahrtausende. Das heißt, da kann man nicht mal sagen, vielleicht haben die Römer das nach Britannien gebracht und dann hat sich das so weiterentwickelt. Da war wirklich Pause zwischen. Und trotzdem kommen dieselben Ideen wieder auf. Und bei der Eibe, einem besonderen Baum für mich aber überhaupt, der Eibe, diesen dunklen Nadelbaum mit roten Früchten, obwohl er eine Konifere ist, anstatt Zapfen hat er Früchte. Die Eibe ist überall auf der Welt als Hüter der Schwelle verehrt worden, vor allem für Toten- und Ahnenrituale, aber auch für Geburtsrituale. Und das findet man bei den Indianern Kanadas am Pazifikküste, auch an der Atlantikküste, quer durch Europa, in Sibirien, in Japan, im Kaukasus. Überall dieselben Ideen. Und das fasziniert mich dann, wenn ich in diesem überregionalen Vergleich von alten Traditionen sehe, wie viele Parallelen da bestehen, dann denke ich, entweder hat der Baum nun wirklich einen Geist und sagt diesen empfänglichen Menschen jeweils, worum es geht, was sie mit ihm machen können und was er gerne mit ihnen macht. Oder es ist einfach nur im anderen Fall des Spektrums ein totes Ding und der Mensch kriegt immer dieselben Assoziationen dazu, so wie vielleicht auch die Menschheit dieselben Assoziationen zu, was weiß ich, am Spielwürfel hat oder einem Krückstock. Aber so oder so, es heißt, da klickt was so ähnlich wie in der Biologie, Enzymen und Coenzymen, wie Schlüssel und Schlüsselloch oder Topf und Deckel. Da klickt was zusammen. Mit jeder Baumart, die hat irgendwie ihren Platz in der menschlichen Seele, in der menschlichen Seele als Singular. Und da wird es dann doch spannend. Und wenn wir dann unsere eigenen Erfahrungen damit abgleichen und dann das auch noch stimmt, dann wissen wir, wir sind nicht mehr so ganz im Bereich der Projektion und des Wunschdenkens.
Nee, ich schätze sehr, dass Sie hier auch wirklich versuchen, vorsichtig und auch mit einer gewissen Skepsis vorzugehen, weil man kann das natürlich sehr mit romantischen Ideen überstülpen. Und ja. Das ist etwas, was schneller geht, als man denkt. Aber wenn man jetzt einfach bei dem bleibt, was Sie angesprochen haben, also diese Geschichte vom Weißdorn und diese anscheinende Verbindung mit Reinigungsritualen im Frühjahr, die Verbindung mit der Eibe, und Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch, wie Sie wirklich auch persönlich eine sehr starke Beziehung zur Eibe haben und die Eibe als sehr herausragenden Baum wertschätzen. Und ja. Wenn Sie dann beschreiben, diese Qualität Hüter der Schwelle, wobei man dann noch ein bisschen, glaube ich, auch ausführen muss, was damit gemeint ist, aber es hat was mit Sterben und Übergang zu tun, dass das etwas ist, das quer über die Welt in den verschiedensten Kulturen, die zumindest über Jahrtausende miteinander nichts zu tun hatten, ähnlich gesehen, wahrgenommen wird. Das ist, wenn man es rein skeptisch wissenschaftlich spricht, ja zumindest statistisch signifikant.
Ja.
Also da braucht man jetzt noch nichts wirklich hineinprojizieren. Einfach die Tatsache, dass das der Fall ist, ist eine statistische Auffälligkeit, wo man fragen muss, wie kommt es denn dazu? Darf ich einfach fragen, was denken Sie, wie kommt es, dass Bäume, diese Pflanzenart, hier bei Menschen solche Assoziationen auslöst oder wie Sie es ausgedrückt haben, dass die diesen speziellen Platz in der menschlichen Seele hier finden?
Ja, wie kommt das? Ich glaube, ich habe da etwas in der Richtung dazu gelernt, als ich 2012 mein Kinderbuch vorbereitete. Ich habe ja auch das Baumwelt geschrieben, das versucht, Bäume und Wälder den Kindern näher zu bringen. Und da schließe ich auf die Erlebnispädagogik, also Waldkindergärten und so weiter. Und das Bemühen, dass Kinder in der Natur eben Erfahrungen machen und Verknüpfung und sich selbst verbinden können. In dem Zusammenhang, in dieser Literatur, fand ich die Beobachtung, dass ja auch Kinder sehr oft sich sehr gern, sehr schnell, nicht sehr oft, ich würde sagen, sehr schnell identifizieren mit Tieren. Noch kaum haben junge Kinder das Wort Mama und Papa gelernt, da wollen sie dann ein Tiger sein, ein Vogel oder ein Krokodil. Tiere haben ja eine ganz besondere Nähe zu unseren Emotionen als Menschen. Und stehen uns auch näher als emotionale Wesen, natürlich als Pflanzen. Und so erkennen die Psychologen eben, dass in jedem Tier sich ja auch das Kind wiederfindet. Ja, ich bin jetzt der wilde Tiger, Mama, ich fress dich auf und so. Und das heißt, jedes Tier ist eine Manifestation eines Seelenbildes auch, das in der jungen Kinderseele etwas zum Leben erweckt. Und die Vielfalt der Tiere auf unserem Planeten, die dann den Kindern näher gebracht wird durch Bücher und Fernsehen und Zoos und echt, ja, Tierfarmen und so, macht diese Kinder reich in ihrem inneren Leben, in ihrer Entfaltung. Und da komme ich dann da rein und sage jetzt, genau, das gilt auch für Bäume. Jede Eiche, der wir begegnen, auch als Erwachsene, bringt in uns ganz gewisse einzigartige Seelenregungen hervor, die so nur, so wie wir uns unter einer Eiche fühlen, wenn wir sie wirklich mal angucken, so können wir uns nur unter einer Eiche fühlen. Das ist unser Eichen-Ich. Und dann gibt es unser Birken-Ich und unser Eschen-Ich. Und das sind alles Teile von uns. Und da kommen wir langsam dann auch wieder hin in die größere Betrachtung, dass alles Leben zusammengehört und dass es eben vielfältig verknüpft ist. Physisch, also biologisch, physikalisch und auch auf dieser geistig-seelischen Ebene.
Und ich vermute mal, da braucht man jetzt auch gar nicht so sehr esoterisch ausholen, um das so zu formulieren. Jeder von uns kann das nachvollziehen, was Sie gerade angesprochen haben. Wenn man einer Eiche begegnet und einfach eine gewisse Offenheit gegenüber dieser Begegnung hat und einfach in sich jetzt nachschaut, was begegnet einem hier. Und wenn man einer Birke begegnet, glaube ich, wird jeder oder so gut wie jeder vielleicht es nicht genau benennen können, aber einen Unterschied sehr wohl wahrnehmen. Dass eine Birke eine andere Begegnung ist, dass das was anders auslöst in einem als eine Eiche. Und dann kann man natürlich die ganzen Mythen noch dazu nehmen, wo halt Eiche und die Stärke und die Kraft und die Birke, die einfach leicht im Wind schwingt, man kann das alles mit reinnehmen, aber selbst wenn das alles mal außen vor bleibt, dass es hier ein unterschiedlicher Begegnungsraum ist, der sich einem erschließt, ich glaube, das können viele nachvollziehen und das kann man jetzt einfach auch, dass jetzt auf einer rein psychologischen Ebene gesehen wird, dass das einfach was damit zu tun hat, dass einfach der Wind durch die Birke durchbläst und da einfach etwas luftig bewegt, das ist, während eine Eiche einfach in dieser Kraft dort steht, dass das einfach verschiedene Qualitäten hat. Wie man das bewertet, ist eine andere Sache, aber dass es uns seelisch berührt, glaube ich, kann man eigentlich einmal so stehen lassen.
Ja, man braucht dann ja auch nur wieder Kinder zu sehen. Ich habe auch Vorträge an Schulen und Kindergärten geführt und da, wenn ich dann frage, kennt ihr die Birke, das ist der weiße Baum, dann da hellen sich die Gesichter schon auf und alle rufen, ja! Und das ist völlig jenseits von Worten letztendlich. Die spüren ganz unmittelbar dieses helle, lichte Wesen. Die Birke schwingt ja, ist ja nicht so beliebt, weil sie so schön im Wind schwingt, weil der Wind die Birke erschafft, sondern die Birke kommt ja mit ihrem Wesen in die Welt und eben darum ist sie so verspielt im Wind. Also da muss man nicht die Welt der Erscheinung vor der Welt des Wesentlichen setzen. Und zur Kulturgeschichte gehören nicht nur, wie bisher angesprochen, die gewisse Traditionen, Rituale oder Texte und Lieder, sondern auch ganz andere Bereiche. Also Holzverarbeitung wäre einer, oder woraus man Früchte, also Nahrungs- oder Heilmittel gewinnt, aus welchen Pflanzen und Bäumen. Und zum Beispiel auch die Homöopathie. Das Mittel der Birke bringt in der Homöopathie Licht ins Dunkel, in dunkle, depressive Tiefen. Und die Birke ist ja auch der Lichtbringer. Und von Irland bis Russland lieben Kinder und Erwachsene diesen Baum des Lichts. Und ja, damit meine ich dieses Wesen, das Wesentliche, drückt sich eben aus auf all diesen verschiedenen Ebenen, von praktisch bis mehr geistiger und quer durch die Kulturen und quer durch die Zeitalter.
Jetzt hat es natürlich kulturgeschichtlich auch so einen Entwicklungsstrang. Und etwas, was ich hier so einfach mal selber mit meiner Neugier folgend mir angesehen habe, ist ja, dass zum Beispiel die Eichen im alteuropäischen, vorchristlichen Kontext eine Riesenrolle gespielt haben. Und hier einfach auch als die Eichen, die, ich glaube, dem Donau gewidmet waren, dem germanischen Variante des Zeus. Und was ich sehr interessant fand, was mal wirklich meine Aufmerksamkeit erregt hat, dass es einen großen direkten Zusammenhang mit der Christianisierung und dem Fällen der Eichen gibt. Es gibt ja diese berühmte Geschichte von Bonifatius, der die Germanen christianisiert hat und hier das auch mit dem Fällen der Donaueiche, also einem großen heiligen Baum in Zentraleuropa, bewerkstelligt hat. Und unter anderem, was ging da vor sich? Was war da? Was hat das kulturgeschichtlich auf sich, dass Naturvölker wie Germanen oder Kelten diese Beziehung hatten, dass in der christlichen Missionierung das Fällen dieser Bäume hier eine große Rolle gespielt hat?
Ja, da sind wir jetzt wirklich in der Geschichte und Kulturgeschichte drin. Das hängt natürlich zusammen mit der Missionierung, mit der Ausbreitung von monotheistischen Religionen, die eben, weil sie sagen, es gibt nur einen Gott und der ist eifersüchtig. Und da ist es dann schlecht, wenn die auf Poly, jetzt fehlt mir das Wort.
Polytheistische
Kulturen stoßen, in denen es, wobei letztendlich ist der Unterschied gar nicht so groß, weil die, gerade hier jetzt im Germanenfall, weil die sogenannten Götter der Germanen, die hießen ja in der Ursprache Asir, die Asen, und das heißt wirklich wörtlich übersetzt so viel wie Deckenbalken, also Balken, wie sie für Gebäude benutzt werden, was eine Metapher dafür ist, dass es letztendlich Wesen sind, wie sie im Christentum als Erzengel beschrieben werden. Die Wesen, die geistigen Wesen, die Gottes Willen ausführen, die Architekten der Schöpfung sozusagen. Mhm. Selbst bei den Germanen gab es einen einzigen Gott, aber dieser Monotheismus nahm halt nicht so überhand. Mhm. Ich in meiner Eigenschaft als Aktivist und Umweltschützer komme halt sehr oft darauf, dass monotheistische Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, schnell diese Strömungen aus diesen Religionen schnell diese gewisse Intoleranz aufbauen und dann eben an das Gläubige umbringen und Dinge, Altäre und Heiligtümer zerstören. Das fing ja im 4. Jahrhundert mit Martin von Tours an, der später heilig gesprochen wurde, dass der in Frankreich gezielt heilige Haine der Kelten zerstörte, und das ging vom 4. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert quer durch Europa, nordwärts Skandinavien und den Baltikum ankam. Und das ist ein trauriger Teil der europäischen Kulturgeschichte. Und das ist auch was, da ging dann halt auch viel verloren, was wir jetzt zurückgewinnen müssen.
Ja, darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, weil ich meine, man kann das ja durchaus auch sagen, zwiespältig sehen. Also einerseits ist da ja auch was verloren gegangen. Andererseits ist es ja auch wenn man es kulturgeschichtlich betrachtet, ein interessanter Übergang von sogenannten Erdreligionen zu Gottesvorstellungen, die eben sehr geistig und himmelorientiert sind. Und auch hier kann man diesen Zusammenhang herstellen. Und wenn ich einen weiten Sprung machen darf, einfach weil ich es sehr spannend fand, und das ist auch in dem Zusammenhang mit dem, was Sie gesagt haben, dass dieses grüne Bewusstsein in Europa momentan einfach eine interessante Renaissance findet. Und einer der Hauptproponenten dieses grünen Bewusstseins, auch einer der Mitgründer der Grünen Partei, war ja der Künstler Josef Beuys.
Mhm.
Und ich bin wieder diesem Thema Eichen nachgehend einmal zu der Frage nachgegangen, diese Bonifatius-Eiche, die ich glaube 600 oder so von Bonifatius gefällt wird, wo war denn die eigentlich? Und da gibt es genaue Ortsangaben und da ist sich die Wissenschaft eigentlich ziemlich einig, dass das außerhalb, 20 Kilometer außerhalb der Stadt, Stadt Kassel gestanden hat, diese Bonifatius-Eiche.
Ja.
Und jetzt, und das fand ich dann erstaunlich, Josef Beuys, der ja wirklich ein Proponent dieses neuen grünen Bewusstseins war und sich auch ein bisschen so als Neoschamane in seiner Kunst verstanden hat, hat als große, eine seiner letzten großen Kunstaktionen, die er in den 80er Jahren vor seinem Tod gemacht hat, in der Kunstausstellung in Kassel, in der Documenta, in Kassel, 7000 Eichen pflanzen lassen.
Ja, genau.
Und hat es genannt, Stadtbewaldung statt Stadtverwaltung. Ob das jetzt Zufall war, dass sozusagen dort, wo um 600 die Bonifatius-Eiche gefällt wurde, der Künstler und Naturaktivist Beuys im 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts 7000 Eichen gepflanzt hat, das hat schon irgendwas damit zu tun, dass hier sich irgendwo ein Kreis auch wieder schließt.
Mhm.
Würden Sie das auch so wahrnehmen?
Ja, genau. Da sprechen ja Geomanten auch oft von, dass gewisse Plätze quasi der Heilung bedürfen. Und das ist gut, wenn solche Dinge geschehen. Sehr gut.
Hat das nicht auch damit zu tun, dass wir auch teilweise gezwungenerweise unser Verhältnis zur Erde als Ganzes momentan überdenken und hier in andere Wege gehen. Sie haben im Vorgespräch über das Gaia-Bewusstsein gesprochen. Und dieses Gaia-Bewusstsein, das heißt im Prinzip die Erde als Ganzes, als Lebewesen wahrnehmen.
Mhm.
Über die Beziehung von auch so Pflanzen wie Bäumen und Wäldern entwickeln wir ja auch eine Beziehung zu diesem Planeten Erde, verstanden als Gaia.
Ja, und hoffentlich vor allem von unserem angemessenen Platz darin, nämlich nicht dem als Krone der Schöpfung, der sich anmaßt, alles auf der Erde nur als Ressource zu bezeichnen und es dann entsprechend auszubeuten, sondern als ein Mitgeschöpf unter vielen, vielen Wesen. Und das ist eben das Geheimnis des Lebens, so wie wir es bisher langsam zu verstehen beginnen, dass das Leben sich ausdrücken muss in der Vielfalt. Ein Planet muss einfach aber eben sehr reich sein an Lebewesen. Das gilt für jeden Ökotop, aber auch für den Planeten als Ganzen. Das einfache Beispiel, stellen Sie sich ein Dorf vor, in dem es nur Uhrmacher gibt und ein Dorf, in dem ganz viele verschiedene Branchen das Berufsbild darstellen der Menschen. Dann kommt irgendwann die digitale Revolution und keiner kauft mehr Uhren und dieses Uhrmacherdorf geht völlig in den Bankrott. Aber das andere Dorf, in dem es nur ein, zwei Uhrmacher gab und 50 andere Berufe, die sind viel besser aufgestellt. Und dieses Prinzip macht sich die Wirtschaft zunutze, indem große Firmen eine ganze Produktpalette anbieten, meinetwegen. Aber so ist es auch in Ökosystemen und wie gesagt für Gaia. Das Leben braucht die Vielfalt. Deswegen ist, wenn Ökologen über das Artensterben stöhnen, dann darf man das nicht verstehen als Luxus der Natur, dass die sich Artenreichtum leistet, sondern es gehört einfach dazu. Die Artenvielfalt ist eine Überlebensstrategie. Mhm. Und eben auch nötig, um diese vielfältige Welt zu durchdringen. Also ein Beispiel, die Bakterien. Soll ich gerne sprechen? Nehmen wir Bakterien. Bakterien hört man immer nur, in den Medien sind Bakterien immer die Bösen, weil sie Grippewellen und sonst was verursachen. Derweil können wir gar nicht leben ohne Bakterien. In unserem Darm gibt es hunderte von Bakterienarten, die unsere Nahrung für uns verdauen und die Nährstoffe erschließen. Das ist also eine perfekte Symbiose, genau wie bei Bäumen, die mit Pilzen und Bakterien zusammenarbeiten, ebenfalls für ihre Nährstoffe. Und unter der Erde, unter den Mutterbodenschichten, da wo der Fels beginnt, sind unermüdlich Bakterien am Werk und zersetzen den Fels. Tatsächlich sind 75% der Änderungen im Krustengestein der Erde kommen nicht durch Vulkanismus und Geologie zustande, sondern durch Lebewesen, nämlich Bakterien, die mit den Säuren, die sie ausscheiden, die Erosion beschleunigen. Das ist auch wieder so ein Missverständnis, denke ich. Wenn man das Wort Erosion hört, denkt man immer an Wind und Wetter und wettergeschmörgelte Felsen oben in den Bergen. Aber Erosion findet hauptsächlich unter der Erde statt, im dunklen, warmen, geschützten Raum, wo Bakterien den Felsen quasi in Nährstoffe auflösen, die dann den Pflanzen zugutekommen und auch den Tieren und Menschen. Und das sage ich eben, um zu beschreiben, es braucht die Bakterien, es braucht die Pilze, es braucht die Bäume, die Tiere, und wir gehören zu den Tieren, physiologisch für die Erde gesehen. Und da ist diese große Zusammenarbeit. Und das ist überhaupt ein ganz wichtiger meiner Punkte, die ich in meinen Vorträgen auch mache, Konkurrenz und Zusammenarbeit. In unserer Kultur wird immer die Konkurrenz betont. In jedem Naturprogramm, das im Fernsehen läuft, wird gezeigt, wie irgendwelche armen Insekten von fleischfressenden Pflanzen verzehrt werden und die Bäume angeblich ums Licht miteinander streiten. Natürlich, einer verkümmert dann, aber ich sehe dort keine Konkurrenz. Das ist einfach das Spiel des Lebens, das da stattfindet. Und wenn eine Eiche und eine Esche zusammen in einer Lichtung um Licht konkurrieren, würde ich sagen, da ist eine Manifestation des Eichenwesens und des Eschenwesens. Und beides sind Wesen, eben Baumarten, die in der Region vorkommen, in Hunderten oder Tausenden von Bäumen. Und ob da nun eine junge Esche oder Eiche mehr oder weniger zum Wachsen kommt und alt werden wird, ist denen ganz egal. Es geht darum, dass der Wald als Ganzes seine Lücke schließt. Und das Pilzgeflecht in der Erde ist fähig, Nährstoffe umzuleiten zu Bäumen, die besonders beschattet sind und sonst eingehen würden. Das ist eine unglaubliche Intelligenz am Werk, die wir so noch gar nicht erkannt haben. Und deswegen sehe ich überall Zusammenarbeit. Und Konkurrenz ist auch nur ein Teil der Evolution, aber nicht der Sinn der Sache.
Also dieser eine Aspekt, den Sie hier ansprechen, ist wirklich zu sehen, dass es hier wirklich ja Zusammenarbeit gibt und dass dieses Zusammenspiel des Ganzen aber mindestens so eine Rolle spielt wie das, was wir normalerweise aus unserer individualistischen Sicht als Konkurrenzdenken interpretieren. Und das ist sicher schon wirklich auch ein Bewusstseinsumschwung wahrzunehmen, dass es hier einfach nicht nur diese individuelle Perspektive gibt, die wir teilweise dann auch auf den Wald nur projizieren, so wie Sie es gesagt haben. Der Esche als Gattung ist es ziemlich egal, ob jetzt eine Esche mehr oder weniger steht. Das ist eine Projektion unseres individuellen menschlichen Bewusstseins auf die Natur, das ja. So zu sehen, dass wahrscheinlich Bäume überhaupt so nicht haben können. Also hier wahrzunehmen, dass das Ganze wirklich genau das ist, ein Ganzes, das miteinander in Austausch und Kommunikation steht. Ich habe aber aus Ihren Worten noch eine andere Unterscheidung herausgehört, die auch sehr fundamental unsere Beziehung zur Erde, zu Bäumen, zu Pflanzen ändert, die wir in der Regel so gar nicht wahrnehmen, obwohl sie oft so vollzogen wird. Nämlich, Sie haben das so angesprochen, den Wald zum Beispiel primär als Ressource wahrzunehmen.
Ja.
Und das ist, das sagt man so und ist auch irgendwie auch ein verständlicher Blick. Der Wald ist als ist eine Ressource, wobei, wenn man Ressource sagt, denkt man jetzt sozusagen an Waldfällen und Holzwirtschaft. Das ist natürlich eine Ressource, die man so sehen kann, aber der Wald als Freizeitphänomen kann ja auch als Ressource verstanden werden. Also sozusagen, es ist eine Ressource, um sich hier einfach wieder gesünder zu fühlen. Aber der Blick ist der gleiche, der Wald als Ressource für etwas. Und hier wahrzunehmen, dass es vielleicht einen ganz anderen Blick gibt, wie Sie das mit den Kindern beschrieben haben, die einer Birke begegnen, die begegnen ja nicht als Ressource, sondern da ist fühlen sich angesprochen und das ist zumindest auf der kindlichen Seite eine seelische Begegnung.
Ja, genau.
Und wahrzunehmen, dass wir kulturell unser Bewusstsein sehr stark ausgerichtet haben auf dieses zweckrationale Bewusstsein, das eben alles als Ressource wahrnimmt, sei es als Gesundheitsressource. Und hier wahrzunehmen, dass wir vielleicht große Realitäten ausklammern, die einfach auch der Fall sind, wenn wir einer Birke oder der Erde als Ganzes begegnen, die viel mehr mit Seelenresonanz zu tun haben als mit dieser Ressource-Realität. Ist das auch das, was momentan vielleicht mit dem grünen Bewusstsein, das Sie angesprochen haben, wieder mehr in den Blick kommt?
Oh, ich hoffe so sehr. Es gibt allerdings auch viel Enttäuschung auf dem Weg, weil eben doch viele grüne Aktionen dann letztendlich doch wieder erkennen lassen, dass sich kaum jemand wirklich bewegt hat aus diesem alten Verständnis der Dinge. Also ich will mal Frederik Fester anführen, der war Professor an der Bundeswehr-Uni München und der hat 85 vorgerechnet, dass ein lebender Baum mehr wert ist als ein toter Baum. Das ist insofern mal gut, weil diese Gesellschaft das so hören muss in ihrem Materialismus. Er hat eben durchgerechnet, in englischen Sprachraum heißt es Social Services oder so ähnlich, also den sozialen Beitrag, den Wälder leisten an die Gesellschaft, die Luftreinigung inklusive Filterung von Industrieabgasen, dann die im Boden die Filterung des Trinkwassers, die Verhinderung von Bodenerosion und Überschwemmung und auch die Ernährung von Vögeln und Tieren, ja, mit Tausenden von Tonnen von Eicheln und Pflanzen aller Art und Früchten. Die ganze Arbeit in Anführungsstrichen Arbeit der Bäume in Deutschland, hatte Fester vorgerechnet, würde sich belaufen als mehr als das Doppelte des Bruttosozialproduktes. Das heißt, Bäume leisten doppelt so viel Arbeit wie die Menschen, wie die Berufstätigen. Und der Wert eines einzelnen Baumes lebendig ist dadurch 2000 Mal höher als der seines Holzpreises. So was muss man mal in Amerika und Kanada sagen, wo immer noch im großen Stil gefällt wird. Aber letztendlich, und dann gibt es auch die ganzen guten Neuigkeiten, die sich hier langsam ja verbreiten über das sogenannte Waldbaden in Japan, Shinrin-yoku, dass man einfach spazieren gehen ist gesund. Japanische Wissenschaftler haben festgestellt, haben Studien, sehr viele Studien ausgeführt, die immer zu dem gleichen Ergebnis kamen, einen Aufenthalt in Wäldern, die viele Phytonzide heißen, die ausscheiden, das sind ätherische Substanzen, die antimikrobiell wirken und einfach die unsere Vitalität steigern. Wenn Kinder 2 Tage im Wald sind, sagen wir mal ein Wochenende, ist die messbare Stärkung ihres Immunsystems hält sie 4 Wochen an. Bäume sind gesund. Die Briten haben festgestellt, dass man, wenn man Bäume an Krankenhäuser pflanzt, die Patienten nach weniger Schmerzmitteln verlangen, dass sie schneller gesund werden und entlassen werden können. Und dadurch kann man noch Geld sparen. Das ist alles gut und schön. Aber all diese Werte von Bäumen sind letztendlich immer noch gefangen in diesem fundamentalen Anthropozentrismus, den wir haben. Wir sind der Mittelpunkt der Dinge. Und alles hat uns zu dienen. Und alte Kulturen, natürlich musste jede schon immer Holz fällen für Feuerholz, für Bauholz, für und. Aber die alten Kulturen haben immer auch Danke gesagt, eben in diesen heiligen Hainen, Dank zu geben zurück an die Natur. So, wenn man jetzt an Geister, Naturgeister glaubt, dann ist das quasi Pflicht, dann dankt man denen. Wenn man nicht an Naturgeister glaubt, ist es einfach, meine ich, eine sehr gesunde psychologische Übung, sich in Dankbarkeit zu üben und Dankbarkeit zu empfinden für das große Geschenk des Lebens und daran teilhaben zu dürfen. Und weil das dann einfach ein entsprechendes Verhalten mit sich bringt. Und da ist, glaube ich, der Weg, dass wir eben wegkommen aus dieser ressourcenverschlingenden Konsumgesellschaft, die alles zerstört. Der Wachstumswahn dabei kommt dann noch dazu, dass eben die Wirtschaft will wachsen. Wir wissen längst, dass jetzt schon seit, ich glaube, das war schon zur Jahrtausendwende etwa, hatte die Menschheit ein Energiebedürfnis entwickelt, das 1,5 Mal über dem quasi der Größe des Erdballs liegt. Das heißt, wir leben schon auf Pump. Die wir jetzigen 7 Milliarden Menschen verbrauchen 1,5 mehr Energie, als wir nachhaltig dürfen. Und das wird sich sehr bald rächen. Und wir müssen aus diesem Kreislauf raus, aus diesem Wahn, das ist ja wirklich ein Größenwahn im Sinne des Wortes, den wir durchbrechen müssen. Und vor allem aber erkennen, dass es dass wir ökozentrisch werden müssen, dass wir das Leben, die Welt in den Mittelpunkt stellen und nicht mehr unseren winzigen Anteil daran.
Jetzt hätte ich dazu noch einiges an Fragen, aber mittlerweile sind auch schon einige Fragen von Hörern her per E-Mail reingekommen, die ich gerne vorlesen möchte. Da schreibt zum Beispiel eine Hörerin: Sehr geehrter Herr Hageneder, danke für das inspirierende Gespräch. Sie sprechen von Ihren Erfahrungen mit den Bäumen und Tieren, wie ich sie auch kenne. Diese tiefe Verbindung, die man mit diesen Wesen spüren kann. Ich finde, es zeigt subtilere Ebenen des Lebendigen, die wir zu wenig lernen und ernst nehmen. Wie sieht in Ihrer Vision eine Welt aus, in der diese Lebendigkeit viel mehr gelebt werden würde? Was hätte diese für einen Einfluss auf das menschliche Miteinander?
Ja, ich spreche gerne davon, von einer Welt, in der wir, also wir müssen diese Welt bauen, in der harmonische, respektvolle Beziehungen mit allen Lebewesen erschaffen werden und auch die Schönheit, das Wunderbare und Geheimnisvolle und die Integrität der Erde gewahrt werden und geschätzt werden. Und das wird eine sehr bunte, freudige Welt sein, in der eben wirklich alle Wesen sich entfalten können im Gleichgewicht. Weil wenn keine Gier mehr da ist, wird auch keine da wäre, wenn keine Gier da wäre, wird nichts über die Maßen wachsen und anderes verdrängen müssen.
Vielleicht dazu gestellt eine Frage auch einer Hörerin, die in die gleiche Richtung geht. Lieber Herr Hageneder, vielen Dank für diese, für meine Wahrnehmung nach, einerseits exakte, doch auch poetischen Blick auf die Baumwelt. Wie kann man diesen poetischen Sinn schulen in Ihren Augen? Denn es ist etwas anderes, in seinem Garten einen Obstbaum zu pflanzen, als dessen Ausdruck wahrzunehmen. Das Zweite lässt uns erst die Welt als mit uns in Einklang erleben. Wie geht's der Weg? Braucht sie eine neue Wahrnehmung? Und wenn, wie finden wir zu dieser neuen Wahrnehmung?
Also, Und die Reinigung unserer eigenen Sinne, unseres Denkens, das wird ja oft gesagt und empfohlen ist letztendlich Meditation aller Art. Dass man einfach sich daran übt, den eigenen Gedankenstrom zu stoppen oder zu beruhigen, Gedanken wie Wolken vorbeiziehen zu lassen und sich nicht ständig selbst unterhält im ewigen Entertainment. Wenn man innerlich stiller wird, dann fängt man plötzlich an, mehr zu hören von der Welt und zu sehen. Und jetzt zur konkrete Ausdrucksform, wenn einem da spontan nichts einfällt. Also mir passiert manchmal, dass ich einen Baum umarme oder dem auch, was weiß ich, mit einer offenen Handfläche einen Klaps gebe, nur so auf Freude. Das sind so spontane Ausdrücke, ja, die sich einstellen. Oder mit Kindern kommen ja auch Dinge einfach zustande. Und wer sonst nach Anregung sucht, da gibt's ja auch viel. Dann, je nachdem, in welche Richtung man dann auch neigt, bei den Anthroposophen oder viel in der Kinderliteratur gibt's inzwischen sehr viel. Und oder wenn man es ethnisch mag, dann guckt man vielleicht bei Indianern oder anderen Traditionen und Frühjahrsfesten oder ich meine Naturfesten, solchen Dingen, die uns auch mit dem Zeitrad des Jahres, also der natürlichen Abläufe, der Zyklen, der Kreisläufe der Natur uns wieder in Einklang bringen. Mhm. Manche Leute machen Mondfeste, manche machen Spitzhüttenzeremonien zu jedem Vollmond. Da gibt in Frauengruppen auch, da gibt es ganz viele verschiedene Ausdrucksformen. Wichtig ist für mich, ja, dass man irgendwas tut, was einem Freude bringt und das sich richtig anfühlt.
Ja. Ist das, was Sie hier ansprechen, was Sie anfänglich auch mit Meditationsübungen bezeichnet haben, nicht, dass man einfach mal in welcher Form auch immer innehält und erstmal merkt, wahrnimmt, wie sehr man die Welt, wie sehr wir die Welt oft fast ausschließlich oder hauptsächlich in Nutzzusammenhängen wahrnehmen.
Ja.
Und wie, wenn man zum Beispiel einem Baum gegenübersteht, wenn man das einfach mal lässt, ja, diese Nutzzusammenhänge, eine Begegnung entsteht, die eben sich nicht in diesen Nutzkategorien, und sei es auch dieser Baum ist nützlich für meine Gesundheit, sondern in einer viel subtileren und feineren Form von Begegnung ist, die, wahrscheinlich ist das auch das, was Sie bei Kindern ansprechen. Die Kinder haben diese Nutzperspektive noch nicht so entwickelt, wie wir kulturell eingeübten, was wahrscheinlich auch einen freieren Blick erlaubt, für den kindlichen Blick.
Ja. Ja, war da jetzt eine Frage drin?
Ob das nicht auch einfach Möglichkeiten sind, überhaupt zu sehen, wie sehr wir eigentlich unsere Begegnungen mit der Natur auf bestimmte eben Nutzzusammenhänge oft eingeschränkt haben und dass einfach was Natur kraftvoll macht, was in Wäldern wahrnehmbar ist oder was auch in Bergen oder am Meer wahrnehmbar ist, wenn man sich darauf einlässt, dass da Dimensionen angesprochen werden, die wir normalerweise außen vor lassen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Eine meiner Übungen ist mitunter, dass ich mich daran erinnere, dass alles, bei einem Spaziergang durch die Natur, aber es kann auch die Stadt sein, dass alles letztendlich auch eine Spiegelung meiner inneren Seelenlandschaft ist. Das heißt, ich frage mich, ob die Trennung zwischen innen und außen wirklich so real ist, wie wir meinen, oder eher nur imaginär. Ich denke, dass der Mensch, so wie der Mensch in den letzten 100 Jahren die Erde zerstört hat und eine Ödnis daraus macht, dass das auch eine innere Leere besiegelt, eine innere Leere, die vorher in ihm selbst schon war, gestört durch Jahrhunderte von diesen schrecklichen Dingen, die so passieren in Familien. Ich meine, Unterdrückung der Frauen, der Kinder, Kindesmisshandlungen und all diese Traumata, Kriege, Vertreibung, all diese schrecklichen Dinge, die sich fortsetzen und langsam unsere Liebe untergraben und Hassdenken hervorgebracht haben und eben diese, wo kommt das eigentlich her, diese Sucht, danach alles beherrschen zu müssen. wie sagt man das, sogar in ein heiliges Buch geschrieben, 800 vor Christus, und gesagt, dass der Mensch soll sich alles untertan machen. Wie kam es zu diesem gigantischen Missverständnis? Neuere grüne christliche Strömungen sagen ja, das sollte eigentlich heißen, wir sind die Hüter des Garten Edens. Aber wir benehmen uns noch nicht wie diese Hüter, wir benehmen uns wie die Zerstörer. Wo kommt diese Aggression her und diese Sucht nach Beherrschung? Ja, und Meditation noch ganz kurz. Ich meine, meint ihr das dann auch nicht so statisch im Sinne, man muss nicht mit gekreuzten Beinen da sitzen und jetzt nach einer gewissen Yoga- oder Zen-Methode meditieren. Es gibt ja viele Arten der Kontemplation. Manche hören einfach nur klassische Musik oder Tai Chi, Qigong, Yoga sind auch tolle körperliche Methoden, um innerlich ruhig zu werden und dabei gleichzeitig physikalisch aktiv zu sein. Manche fahren Fahrrad oder gehen eben spazieren.
Ich würde ganz gern am Schluss jetzt noch eine Frage reinbringen, auch von einem Hörer, die ein bisschen an den Anfang unseres Gesprächs zurückgeht und sich auf die andere Seite, auf die Bäume als solches bezieht. Da schreibt der Hörer: Herr Hagenieder, wenn ich richtig verstanden habe, sprechen Sie von Liebe, Fürsorge, Hingabe der Bäume untereinander. Das hört sich ungewöhnlich an. Könnten Sie das konkretisieren, also Beispiele solcher Reaktionen der Bäume beschreiben oder einfach Beispiele von Kommunikation von Bäumen untereinander?
Oh, ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich meinte die menschliche Liebe und Fürsorge für Bäume. Aber jetzt unter dem Stichwort Zusammenarbeit anstatt Konkurrenz gibt es natürlich sehr viele positive Dinge, die man jetzt als Fürsorge füreinander interpretieren könnte, wobei die ja ein Bewusstsein voraussetzen, was wir jetzt nicht beschwören können, ob es das gibt bei Lebewesen, die kein Gehirn haben. Da streiten sich dann ja die Geister. Aber die Art, wie das im Wald vor allem die Pilzgeflechte wirken, das weiß man nämlich auch erst seit ein paar Jahren, dass Pilzgeflechte nicht nur die gängige Idee ist, ja, ich versuche das jetzt in 60 Sekunden zu sagen oder weniger. Pilze erschließen Nährstoffe für den Baum in Symbiose. Das galt bisher so als sehr enge Verbindung. Nun weiß man, der ganze Wald ist vernetzt mit diesen riesigen alten Pilzgeflechten. Es werden nicht nur Nährstoffe zu Bäumen transportiert, sondern manchmal auch zurück vom Baum, eben quer durch den Wald, hunderte von Metern weit zu anderen Bäumen, die sie brauchen. Es werden Informationen ausgetauscht, auch in beiden Richtungen. Also das Pilzgeflecht im Waldboden ist eigentlich wie ein riesiges Gehirn, das tatsächlich auch Erinnerungen und Erlebtes erinnern und Erfahrung macht und die zur richtigen Zeit abrufen kann. Und das ist das die wunderbarste Zusammenarbeit, die ich mir vorstellen kann.
Wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich darf noch kurz einen Hinweis auf Ihre Website machen. Die heißt www.geist-der-bäume.de, also geisterbäume.de. Da steht viel Information zu Ihrer Arbeit, auch zu Ihren Büchern, zu Ihren Artikeln. Wer sich hier da einfach noch weiter vertiefen möchte, auch in Ihre, ich nenne es mal so, Beziehungsarbeit mit dem Wald und den Bäumen, hat dort sicher einen guten Anfangspunkt. Herr Hagenieder, herzlichen Dank, dass Sie hier mit uns dabei waren.
Ja, auch an Sie.
Ich bin immer einfach sehr auch berührt, wenn man merkt, dass wir da wirklich auch der Welt, der Erde anders begegnen können und dass Menschen da wirklich auch über Jahrzehnte schon tief einfach in diese Möglichkeit eingedrungen sind. Und ich denke, wir sind dann einen gemeinsamen Lernprozess. Vielen Dank, dass Sie da einen großen Beitrag leisten.
Ja, möge er schnell gehen, dieser Lernprozess.
Auch den Zuhörern und Zuhörerinnen herzlichen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis nächste Woche in Radio Evolve.
Ja, alles Gute an alle.